Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Es ist wieder soweit. Hier ist eine neue Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Und ich sage es gleich am Anfang, heute wird es kontrovers. Starten wir heute mal nicht direkt in der Schule, sondern in der Luftfahrt. Pilotenfehler infolge räumlicher Desorientierung bei Nachtflügen sind immer wieder ursächlich für Flugzeugabstürze. Der innere Gleichgewichtssinn kann Pilotinnen und Piloten in bestimmten Situationen täuschen. In der Dunkelheit kann ein Flugzeug den Eindruck erwecken, dass es auf- oder absteigt, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Der Gleichgewichtssinn wird aber subjektiv als so verlässlich wahrgenommen, dass Pilotinnen und Piloten ihren Instrumenten misstrauen, wenn diese ihrem Bauchgefühl widersprechen. Erfahrene Personen, die diesen Beruf ausüben, wissen aber, dass sie sich über das Bauchgefühl hinwegsetzen müssen. Dies ist Teil ihrer Ausbildung. Aber gerade unerfahrene Personen können ihrer Intuition erliegen. Manchmal mit tragischen Folgen. Im Klassenzimmer kann es zum Glück nicht zu vergleichbar schwerwiegenden Katastrophen kommen wie im Flugverkehr. Aber auch hier spielt das Thema der Abwägung von Intuition eine nicht unbedeutende Rolle.
Worum geht es in dieser Folge?
Ich habe für diese Folge die Studie Misconceptions Die Hard, auf Deutsch Fehlvorstellungen sterben langsam, ausgewählt. Die Studie wurde von den Psychologinnen Cordelia Menz, Birgit Spinat und Eva Seyfried im Jahr 2021 im Journal of Psychology of Education veröffentlicht und ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Die Studie beleuchtet, wie verbreitet Vorstellungen zu pädagogischen und nichtpädagogischen Themen, die nicht dem Forschungsstand der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin entsprechen, bei Lehramtsstudierenden sind und inwieweit sich diese durch Bekanntmachung mit dem Forschungsstand verändern lassen. Die Studie von Cordelia Menz und Kolleginnen liefert Ergebnisse dazu, wann angehende Lehrkräfte ihrem Bauchgefühl vertrauen und wann der Forschung. Und dazu, was passiert, wenn Bauchgefühl und Forschung nicht zusammenpassen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Zunächst sind Fehlvorstellungen über pädagogische oder didaktische Themen per se ein Problem. Warum das so ist, wird im Paper von Menz und Kolleginnen prägnant auf den Punkt gebracht. Zitat: Wenn Lehrpersonen falsche psychologische Vorstellungen über Themen aus dem Bildungskontext haben, kann die Reichweite ihres negativen Einflusses enorm sein, da sie während ihrer gesamten Laufbahn auf viele Schülerinnen und Schüler einwirken. Zitat Ende. Die Relevanz geht aber über die Wirkung einzelner falscher Entscheidungen deutlich hinaus. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie den Satz »150 Studien sagen X, aber nach meiner Erfahrung ist es eben anders« in dieser oder ähnlicher Form noch nie gehört hätten. Die Frage nach der Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnis wird nicht von allen Lehrerinnen und Lehrern gleich hoch eingeschätzt. Man könnte sagen, na und? Aber der Beruf von Lehrerinnen und Lehrern wird zu den Professionen gezählt. Ein Merkmal von Professionen ist, dass sie besondere Fähigkeiten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis erworben haben. Die Forschungsergebnisse von Menz und Kolleginnen betreffen also nicht weniger als den Professionsstatus des Lehrberufs. Selbstverständlich kann man der Meinung sein, dass subjektive Alltagstheorien für berufliche Entscheidungen höher zu gewichten sind als der aktuelle Forschungsstand. Aber dann kann man sich eben nicht als Mitglied einer Profession bezeichnen. Die vorgestellte Studie untersucht Fehlvorstellungen bei Lehramtsstudierenden und deren Veränderbarkeit. Aber das wirklich Interessante ist, dass sie eine Reflexionsgrundlage für Personen im Lehrberuf auf jeder Erfahrungsstufe dafür bietet, welche Rolle wissenschaftliche Erkenntnis für die eigene praktische Berufsausübung hat.
Was wurde genau erforscht?
Ausgangspunkt der Forschungsfragen dieser Studie sind Hinweise aus anderen Untersuchungen darauf, dass angehende Lehrkräfte sich nicht primär auf wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern vielmehr auf eigene subjektive Erfahrung verlassen, wenn sie pädagogische Entscheidungen treffen. Kurzer Exkurs. Das hinter diesen Forschungsfragen steckende psychologische Phänomen ist das der kognitiven Dissonanz. Erstmals beschrieben im Jahr 1972 durch Leon Festinger. Bei kognitiven Dissonanzen handelt es sich um unangenehm empfundene Gefühlszustände, die dadurch entstehen, dass Menschen miteinander unvereinbare Kognitionen haben. Dies können unter anderem Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten sein. Aufgelöst können sie durch verschiedene Strategien werden, es gibt aber die Tendenz, diejenige Strategie anzuwenden, die die geringste Anstrengung erfordert. Und die geringste Anstrengung erfordert meist, den eigenen Standpunkt beizubehalten und Informationen, die diesem widersprechen, abzuwerten. In Bezug auf Fehlvorstellungen bedeutet dies, dass man die Fehlvorstellungen beibehält und ihr widersprechende Informationen zugunsten der bereits bestehenden subjektiven Einschätzung abwertet. Die vorgestellte Studie beschäftigt sich nun mit drei Fragestellungen. Erstens, wie verbreitet sind Fehlvorstellungen aus dem Bereich der pädagogischen Psychologie bei Lehramtsstudierenden, einmal für sich gesehen und einmal im Vergleich zu Fehlvorstellungen zu allgemeinen wissenschaftlichen Themen? Zweitens, ändern die Studierenden ihre Fehlvorstellungen, nachdem sie Informationen zum aktuellen Forschungsstand gelesen haben? Und drittens, macht es einen Unterschied, ob diese Informationen in Form wissenschaftlicher Originaltexte oder in anekdotischer Weise präsentiert werden? Zur Beantwortung wurde eine Stichprobe von knapp 1000 Studierenden verschiedener Lehrämter zunächst aufgefordert zu entscheiden, ob ihnen vorgelegte Aussagen aus dem Bereich der pädagogischen Psychologie zutreffen oder nicht. Die Aussagen bezogen sich dabei auf die Themen Lerntypen, multiple Intelligenzen, Selbsttesteffekte und den Zusammenhang der Klassengröße mit kognitiven Lernergebnissen. Die allgemeinwissenschaftlichen Themen umfassten Klimawandel, Evolution, Impfungen und HIV. Ein paar Anmerkungen zu den Aussagen aus der pädagogischen Psychologie. Nummer 1. Der Lerntypenmythos ist eines der bekanntesten Beispiele für hartnäckige Fehlvorstellungen, die sich halten, ohne dass es überhaupt irgendeine wissenschaftliche Grundlage für sie gibt. Die Annahme von Lerntypen, also visuell, auditiv, kinästhetisch und so weiter, ist weder das Ergebnis irgendeiner Form von Forschung, noch ist sie theoretisch begründbar. Und es gibt auch keine Studien, die belegen würden, dass diese Einteilung zu irgendwelchen günstigen Effekten auf Lernprozesse führt. Lerntypen sind sozusagen der Prototyp des pädagogischen Mythos. Nummer 2. Multiple Intelligenzen. Diese sind eine Idee des amerikanischen Pädagogen Howard Gardner. Als Gegenentwurf zu psychologischen Intelligenzmodellen, die sich auf kognitive Fertigkeiten beziehen, geht Gardner davon aus, dass Menschen ganz verschiedene Intelligenzen, darunter musikalische, körperlich-kinästhetische, interpersonale, spirituelle und andere besitzen. Diese Vorstellung ist nicht so eindeutig den Mythen zuzuordnen wie die Lerntypen, weil die Grundannahme, dass Menschen verschiedene Fähigkeiten besitzen, natürlich nicht falsch ist. Die Fehlvorstellung liegt hier vor allem darin, dass die Theorie die einzelnen von Gardner als Intelligenzen bezeichneten Bereiche als unabhängig voneinander versteht, was allen einschlägigen Befunden der Intelligenzforschung eklatant widerspricht. Zudem lassen sich Gardners Intelligenzen empirisch nicht valide bestimmen und unterscheiden sich auch darin vom psychologischen Konstrukt der Intelligenz. Nummer 3. Selbsttesteffekte. Gemeint ist das Phänomen, dass regelmäßiges Testen der eigenen Kenntnisse durch Lernende zu besserer Verankerung von Fakten im Langzeitgedächtnis führt als reines Wiederholen der Inhalte. Diese Aussage ist im Gegensatz zu den anderen zutreffend. Und schließlich Nummer 4. Und hier sehe ich schon die ersten Hörer bildlich mit Zornesröte aufspringen, wenn ich es nur erwähne, der Zusammenhang von Klassengröße und Lernerfolg. Genauer, die sehr robusten Befunde der empirischen Unterrichtsforschung der letzten Jahrzehnte, die hier im Durchschnitt auf eher geringe Zusammenhänge hinweisen. So viel zu den 4 pädagogisch-psychologischen Themen. Im Anschluss an ihre erste Einschätzung des Zutreffens oder Nichtzutreffens der Aussagen wurden die Versuchspersonen aufgefordert, einen Text zu lesen, der den Forschungsstand zum jeweiligen Thema wiedergab. Dabei wurden sie zufällig zwei Gruppen zugewiesen. Eine Gruppe erhielt einen Text mit wissenschaftlichen Aussagen, die andere Gruppe einen Text, in dem die identischen Inhalte in Form anekdotischer Aussagen einer erfahrenen Lehrperson wiedergegeben wurden. Anschließend wurde die vorher genannte Aussage wiederholt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gefragt, wie sehr sie ihr nun zustimmten.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Zum Thema Lerntypen stimmten 95% der Versuchspersonen Aussagen, die im Widerspruch zum aktuellen Forschungsstand stehen, weitgehend oder voll zu. In Bezug auf multiple Intelligenzen waren es 88,2%, in Bezug auf den Selbsttesteffekt 7,9% und in Bezug auf die Klassengröße 85,6%. Dies bedeutet, dass bei einer überwiegenden Mehrheit der Versuchspersonen Fehlvorstellungen vorliegen. Fehlvorstellungen zu den allgemeinen wissenschaftlichen Themen wurden dagegen weit weniger geteilt. Obwohl die Konfrontation mit einer wissenschaftlichen Widerlegung grundsätzlich einen Effekt hatte, war dieser gering und nur eine Minderheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer änderte ihre Meinung rigoros. Interessanterweise war hier das Lesen der wissenschaftlichen Texte wirksamer als das Lesen der anekdotischen.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Ergebnisse zeigen grundsätzlich, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer Erfahrungswissen und subjektive Alltagstheorien als Entscheidungsgrundlage für die Beantwortung pädagogisch relevanter Fragen nutzen und die Konfrontation mit Ergebnissen empirischer Forschung daran wenig ändert. Und nun muss ich leider das ganz heiße Eisen anfassen, das in dieser Studie thematisiert wurde. Beim Thema des Zusammenhangs der Klassengröße und des Lernerfolgs von Schülerinnen und Schülern kochen die Emotionen in der Regel schnell hoch. Dieses Ergebnis ist in hohem Maße kontraintuitiv. Jede und jeder, der Schülerinnen und Schüler unterrichtet, nimmt den Unterschied, eine Klasse mit 20 oder eine Klasse mit 30 Schülerinnen und Schülern zu unterrichten, deutlich wahr. Zudem bieten kleinere Klassen ja gerade die pädagogischen Möglichkeiten, die sich als hocheffektiv erwiesen haben. Wie etwa den intensiven Einsatz von Feedback und die Etablierung tragfähiger persönlicher Beziehungen. Und trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, so ziemlich immer, wenn man den Zusammenhang zwischen Klassengröße und kognitiven Lernerfolgen an großen Stichproben misst, und zwar genau diesen Zusammenhang, dann zeigen sich nur sehr niedrige Korrelationen. Und wir sprechen hier übrigens nicht über die Daten der HETI-Studie, sondern wir sprechen über Daten aus aktuellen Untersuchungen, von denen ich auch gerne einige verlinke. Diese decken unterschiedliche Länder, unterschiedliche Altersstufen und unterschiedliche Unterrichtssettings ab. Was noch dazu kommt, falsch verstanden sind solche Ergebnisse natürlich leicht politisch missbrauchbar. Hier tritt also eine massive kognitive Dissonanz zwischen subjektiver Überzeugung und einem Forschungsergebnis auf. Und es gibt jetzt im Prinzip vier Möglichkeiten, mit dieser Dissonanz umzugehen. Erstens, man besteht auf dem Zutreffen der subjektiven Erfahrung und wertet das Forschungsergebnis ab. Die Studien taugen nichts, die Studien können das gar nicht erfassen. Was bringen schon Studien? Die Studien müssten zeigen, dass und so weiter. Zweitens, man sucht zu lange nach einem einzelnen Forschungsergebnis, das die eigenen Annahmen stützt, bis man sagen kann, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Drittens, man sucht nach Mängeln der Qualität und Aussagekraft der Forschungsergebnisse. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass man sie auch gelesen hat. Und je mehr übereinstimmende Ergebnisse es zu einem Thema gibt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass diese Ergebnisse auf methodische Mängel zurückzuführen sind. Und viertens, man überlegt, was der Grund für den scheinbaren Widerspruch sein könnte. Für das Klassengrößebeispiel könnte dies zum Beispiel bedeuten, nach Moderatorvariablen zu suchen. also nach denjenigen Einflussgrößen, die dafür entscheidend sind, ob kleinere Klassen mit höheren Lernerfolgen einhergehen, auch wenn dies im Durchschnitt nicht der Fall ist. Bitte überlegen Sie kurz, welche der Strategien Sie Schülerinnen und Schülern empfehlen würden, wenn es um eine Fehlverstellung aus Ihrem Fachgebiet ginge. Die Forschungsergebnisse von Cordelia Menz und Kolleginnen bedeuten in erster Linie, dass es niemals schaden kann, eigene subjektive Überzeugungen gründlich zu prüfen, anstatt sie zum Maßstab zu machen. Dies bedeutet nicht, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse als letztgültige Wahrheit auffasst, denn auch diese können sich ändern, uneindeutig sein oder, wie für das Beispiel der Klassengröße, schwer zu interpretieren. Sie zu ignorieren oder abzuwerten, wird allerdings einem professionellen Berufsverständnis wohl eher nicht gerecht. Das Ziel von Forschung ist nicht, Annahmen zu bestätigen. Forschung und in jedem Fall die psychologische Forschung prüft Hypothesen. Sie ist unabhängig davon, ob ihre Ergebnisse jemandem gefallen oder nicht. Und umgekehrt ist, wer Forschungsergebnisse danach beurteilt, ob sie den eigenen Standpunkt stützen, auf dem Holzweg.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Mit einem sehr ähnlichen Versuchsdesign wie in der vorgestellten Studie untersuchten Eva Thom, Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2022 die Prävalenz und Veränderbarkeit von Fehlvorstellungen zum Sitzenbleiben. Sie kamen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Julia Minson und Charles Dorison zeigten in einer Studie ebenfalls aus dem Jahr 2022, dass Menschen die Tendenz haben, Informationen, die ihrer Anschauung widersprechen, zu meiden, weil diese negative Emotionen auslösen. Zur Prävalenz von Fehlvorstellungen ist schließlich noch eine Untersuchung von Alexander Eitel, Kolleginnen und Kollegen, zu nennen, in der ebenfalls gezeigt wird, dass seit langem widerlegte pädagogisch-psychologische Fehlvorstellungen unter Lehrpersonen und angehenden Lehrpersonen, in diesem Fall in Bezug auf multimediales Lernen, weit verbreitet sind. Pilotinnen und Piloten werden, wie anfangs gesagt, darin geschult, ihrem Bauchgefühl zu misstrauen, wenn ihnen die Instrumente gegensätzliche Informationen liefern. Lehrerinnen und Lehrer sind dagegen oft auf ihr Bauchgefühl angewiesen und in vielen Fällen kann dieses auch der beste Ratgeber sein. Aber dies heißt eben nicht, dass es sinnvoll ist, das Bauchgefühl oder die subjektive Erfahrung über alles andere zu stellen. Die Studie von Cordelia Menz, Birgit Spienert und Eva Seyfried zeigt beispielhaft, wie verbreitet Fehlvorstellungen sind und wie schwer ihnen zu begegnen ist. Für mich eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.